Ein komplett neues Format. Willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Queens and Sons of Dentistry. Heute hat dein Gastgeber Daniel Urbart etwas ganz Aufregendes für dich vorbereitet.
Crimes of Dentistry. Fahrlässige Tötung am Behandlungsstuhl. Konsilbetrug. Randale in der Auslüchterungszelle. Die Liste der möglichen Verbrechen in Zahnarztpraxen ist lang. Und wer kennt sich da besser aus als ein Anwalt? Am besten einer für Medizinrecht, am besten einer, der auf Zahnarztpraxen spezialisiert ist, am besten einer, der schon 20 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich hat. Und wer kommt da in Frage als, oder anders in Frage als Björn Papendorf? Manche kennen ihn auch als Björn Papenburg, ist aber falsch, es ist Papendorf. Moin Björn. Schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Hallo.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ach, Mann, wir haben ja schon diverse Folgen hier aufgenommen. Jetzt kürzlich die Folge Crimes of Dentistry 3, wo wir spannende Fälle besprochen haben über Vergiftungsanschläge von Zahnärzten bis hin zum Approbationsverlust aus verschiedenen Gründen. Korruption war schon alles dran. Wir haben jetzt in dieser Episode noch mal ein paar andere Fälle ausgepackt. Und bevor wir aber starten, habe ich einen Fall für dich vorbereitet. Es ist ja im Crimes of Dentistry Podcast so, dass wir viele Fälle behandeln, die alle entweder wahr oder gelogen sind. Das ist so wie bei so einer Serie aus den, ich glaube, 90ern war das. Kennst du das noch? X-Faktor?
Ja, klar. Mega.
Da war dieser Star-Trek-Schauspieler, William Shatner war es nicht, aber was ja, wen hat er denn sonst immer gespielt? Da war auch so ein Captain.
Und auch so eine ganz spooky Melodie, die dann immer eingeblendet wurde und so, ja, alles immer so ein bisschen düster.
Ja, vollkommen richtig. So, in dem Stil ist das. Also ich werde hier gleich einen Fall präsentieren. Ich sage nicht, ob der wahr ist oder ob der unwahr ist. Du ratest dann, wie der Fall ist, und am Ende des Podcastes lösen wir dann auf. Ja?
Beim letzten Mal hast du mich ja gut aufs Glatteis geführt. Jetzt werde ich diesmal noch besser aufpassen.
Jetzt schauen wir mal, ne? Wir befinden uns im Amtsgericht Berlin. Und zwar im Wartebereich für Raum 1104. Ein Zahnarzt und MKG-Chirurg, 45 Jahre alt, dunkle Haare, randlose Brille, starrt auf den Boden. Er hat eine Ladung erhalten und weiß nicht so richtig, warum. Er hat 2012 in Berlin-Moabit seine Praxis eingerichtet, hat das übrigens mit Usumet-Instrumenten gemacht, deswegen kenne ich den durch Zufall und mir ist der Fall auch geläufig, wobei ich den persönlich nie getroffen habe. Jetzt ist es 2017 und der Doc wirbt mit einer Behandlungsmethode oder beziehungsweise mit einer Narkosemethode namens Dämmerschlaf. Weißt du, was das ist? Kennst du dich damit aus?
Boah, Dämmerschlaf, nee, ist das so mit Dormicum? So, das kenne ich noch irgendwie aus anderen Behandlungsbereichen, aber sonst... Lachgas, nee, Dämmerschlaf weiß ich jetzt nicht so genau was.
Ja, also es ist eine sehr sanfte Narkosemethode, die so eine tiefenentspannende, beruhigende und angstlösende Wirkung hat. Die wird als Ergänzung zur Lokalanästhesie, die ja dann im Mundbereich oder am Zahn letztendlich stattfindet, angewendet. Und der Vorteil ist, dass der Patient trotz Tiefschlaf ansprechbar ist, ja. Der hat in der Regel auch keine Erinnerung, was während der Narkose da geschehen ist und ist günstiger als eine Vollnarkose und man kommt auch ohne Beatmung aus, ohne zusätzliche Beatmung. Deswegen ist das da eine sehr schonende und sichere Methode. Genau, wird viel eingesetzt bei Angstpatienten oder bei Allergien auf andere Narkotika oder wenn du, was weiß ich, geistig behinderte Patienten hast, die um sich schlagen oder irgendetwas, dann ist das da eine beliebte Methode. Ja, und damit wirbt der auf seiner Website. In der Anklageschrift wirft ihm eine Studentin namens Laura, die ist 25, vor, dass die nach der Behandlung in der Aufwachphase von diesem Arzt körperlich missbraucht wurde. Die war dort für eine Weisheitszahn-OP und beschuldigt halt, dass sie unsittlich dort berührt wurde. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber es sind Hände und auch Speichel des entsprechenden Behandlers im Spiel. Das Ganze geschah, wie gesagt, in der Aufwachphase und diese Laura ist sich aber erstmal unsicher, ob sie das wirklich erlebt hat oder ob sie halluziniert hat. Ob da irgendwie bei dem Narkosemittel, ob das irgendwie damit zusammenhängt, kann das nicht einordnen. Erzählt das dann ihrem Partner, der sie von der Behandlung abholt, und die entscheiden dann direkt zur Polizei zu fahren und den Fall darzulegen und um dann eventuell dort eine Untersuchung vorzunehmen und Beweise zu sammeln, was jetzt Sachstand ist. Die Polizei fährt sie dann nach Hause und nimmt dann die Unterwäsche dieser Frau letztendlich mit, um das Ganze auf Spuren zu untersuchen. Und das dauert dann ein gutes halbes Jahr, bis die Sachen untersucht sind. Und man findet dann DNA-Spuren des Täters in der Oberbekleidung, also im BH, und auch im Slip dieser Patientin. Ja, erstmal, wenn du das so hörst, wie klingt das für dich? Hast du sowas schon mal gehört? Oder was denkst du, wenn ich das so erzähle?
Ja, tatsächlich würde ich jetzt sagen, ein Klassiker. Also nicht, weil das so häufig absolut, aber man hört es immer mal wieder, da wo Medikamente eingesetzt werden, wo Personen hilflos sind, scheint das immer wieder mal zu passieren. Und ich hatte selber auch einen Mandanten in der Kanzlei, der wegen einer tatsächlichen Vergewaltigung auch verurteilt wurde.
Krass. Also finde ich eine ganz, ganz schlimme Sache, wenn man da hilflos in so einer Behandlungssituation ist und dann geschehen solche Dinge, also unfassbar. Der Doc, der hat sich da bedeckt gehalten erstmal, als jedoch diese Beweise vorgelegt wurden, wurde er dann ganz reumütig und hat ein Entschuldigungsschreiben verfasst. Konnte sich nicht erklären, wie es dazu kam, hatte gerade eine schwere Phase da in seinem Leben da letztendlich gehabt und er sei auch dann seit 2017 nach der Tat in psychische Behandlung gegangen, um an dieser ganzen Sache zu arbeiten und hat dann auch Geld angeboten, um das Ganze dort halt das Leiden, sage ich jetzt mal, zu mindern. Studentin ist nicht drauf eingegangen. Die sagt, die war psychisch völlig fertig, Angstzustände. Es hätte auch Schwierigkeiten in ihrer Beziehung dort letztendlich gegeben mit ihrem Freund aufgrund dieser Tat. Und deswegen geht es dann vor Gericht. Und dort wird dann ein Opfer-Täter-Ausgleich geschlossen. Den Begriff kennst du bestimmt, ne?
Ja, ja, klar.
Was ist ein Opfer-Täter-Ausgleich aus rechtlicher Sicht?
Ja, das ist im Endeffekt im Strafverfahren die zivilrechtlichen Ansprüche ein Stück weit miterledigen. Das heißt, normalerweise ist Teil des Strafverfahrens ja nur die Verurteilung des Täters und das Opfer spielt nur eine untergeordnete Rolle im Strafverfahren. Und so kann man aber im Strafverfahren auch schon Schadenswiedergutmachung betreiben, indem man Schmerzensgeld, Schadensersatz etc. bezahlt.
Ah, interessant, ja. Der Patientin oder Ex-Patientin, der wird dann 5.000 Euro angeboten, ist zu wenig. Das Gericht, das spricht von 10.000 Euro und irgendwie einigt man sich dann auf 8. Die Patientin ist ziemlich sauer, weil da wird irgendwie geschachert und gehandelt wie auf dem Bazar. Letztendlich, das findet die total, total blöd und möchte deswegen Höchststrafe und alles für diesen Doc da letztendlich erreichen. Am Ende muss er 8.000 Euro zahlen und kriegt auch noch eine Haftstrafe letztendlich. Was schätzt du, wie so eine Haftstrafe für so einen Fall aussehen kann?
Anderthalb Jahre auf Bewährung.
Anderthalb Jahre auf Bewährung, genau. Noch eine weitere Info. Der Beschuldigte hat ungefähr im gleichen Zeitraum eine weitere Tat begangen Und zwar hatte er eine Ex-Freundin, die zum Zeitpunkt der Tat im vierten Monat schwanger gewesen ist. Und die hat er bei einem Streitgespräch mehrfach ins Gesicht geschlagen, auch durch Tritte ins Gesäß traktiert. Die hatte eine Nasenbeinfraktur und eine Trommelfellperforation und hat ihn dann auch mitverklagt, was in der gleichen Behandlung dann auch mitbehandelt wurde. Ja. Und dafür musste er dann, anders gefragt, was glaubst du, musste er dafür nochmal bezahlen?
Also da wird ja in der Regel dann so eine Gesamtstrafe gebildet, wenn das in der eigenen Einverhandlung dann abgefrühstückt wird. Ich würde sagen, dass das immer noch etwas ist, wo er mit einer Bewährungsstrafe davonkommen könnte.
Ja, liegst du...
Zwei Jahre ist ja das, was maximal als Bewährungsstrafe rauskommen kann. Wenn ich länger als 2 Jahre, muss ich in jedem Fall in den Knast. Wenn er aber sonst unbescholtener Bürger vorher war, würde ich vermuten, dass er nicht mehr als 2 Jahre gekriegt hat.
Was genau heißt denn Bewährung? Heißt das, dass du gar nicht ins Gefängnis musst, aber unter Beobachtung stehst? Oder wie ist das?
Genau, du hast dann eine Bewährungszeit von einigen Jahren, in denen du dir nichts wieder zu Schulden kommen lassen darfst. Und wenn du die überstehst, dann ist diese Bewährungsstrafe damit erledigt und abgehakt und du musst nicht tatsächlich ins Gefängnis. Sollte was passieren in der Bewährungszeit, dann wird diese Bewährungsstrafe in eine echte Strafe umgewandelt und du kriegst sozusagen das Neue plus das Alte zusammen dann aufgepumpt.
Und die Zeit, die du auf Bewährung warst, wird die dann abgezogen oder wird die dann nochmal kumuliert?
Nein. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf 2 Jahre auf Bewährung verurteilt wirst, musst ja nicht ins Gefängnis, dann passiert was, dann kriegst du auch die vollen 2 Jahre hinterher dann aufs Brot geschmiert.
Ja, okay. Ja, zu Recht würde ich sagen.
Ja.
Also hier war es so, dass er, also erstmal musste er nochmal 18.000 Euro an seine Ex-Partnerin dort bezahlen, hat für den, für die Ausnutzung der Behandlungssituation hat er 9 Monate auf Bewährung gekriegt und nochmal 3 Monate extra für die Situation mit seiner Ex, so letztendlich 1 Jahr auf Bewährung. Ne?
Ja.
Und diese Laura hat dann noch bei der Zahnärztekammer angerufen, nachdem die gebeten, dort die Approbation zu entziehen. Und die Zahnärztekammer hat dann gesagt, das können die leider nicht. Aber das macht das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales und die gingen davon aus, dass das dann auch passieren wird. Ich habe jetzt nicht genau herausgefunden, wie es ist. Da gibt es widersprüchliche Aussagen, aber es sieht so aus, als wenn das Ganze entzogen wurde. Ich weiß, weil es halt eine Ostomed-Praxis ist und ich auch den kenne, der die Praxis dann übernommen hat, dass er die Praxis nicht mehr hat. Die musste er dann danach auch abgeben. Und so bin ich übrigens auch auf den Fall aufmerksam geworden. Und das ist der Outcome. Mein lieber Björn, ist dieser Fall wahr oder ist das alles erstunken und erlogen? Was würdest du sagen?
Ich finde, das ist ein Fall, der wirklich in der Realität genauso passiert sein kann, von dem ich in abgewandelter Form immer schon mal wieder sozusagen gehört habe und vielleicht auch sogar in heftigerer Form schon gehört habe. Wie gesagt, ich habe den Fall selber in der Kanzlei gehabt. Insofern glaube ich, dass das wahr ist.
Okay, lassen wir so stehen. Wir werden am Ende dieser Episode auflösen, ob das Ganze stimmt oder ob sich der Urwart das schon wieder ausgedacht hat. Bevor wir aber zum Ende kommen, kommen wir jetzt mal zum Hauptteil unseres Gesprächs heute. Björn hat schon 20 Jahre als Medizinrechtler auf dem Buckel und das, obwohl er eigentlich aussieht wie 32. So, wie machst du denn das überhaupt?
Ich habe gerade noch gedacht, musst du das immer so betonen, dass ich schon 20 Jahre dabei bin. aber gut.
Was halt eine geile Erfahrung und was ich von dir gehört habe, ist alles Hand und Fuß.
Ja,
gut. Und du hast halt viel erlebt. Und wir wollen ein paar deiner Erfahrungen jetzt auch wieder teilen. Wir hatten es jetzt ja schon von gewalttätigen Übergriffen. Und hast du es schon mal gehabt, dass in der Zahnarztpraxis jemand verstorben ist?
Ja, auch das kommt immer mal, also nicht falsch verstehen, immer mal wieder vor. Es ist natürlich nicht wahnsinnig häufig, aber da ist viel Publikumsverkehr und genauso wie im Supermarkt oder im Flugzeug irgendwie oder im Zug mal einer oder eine umkippt und verstirbt, aus welchen Gründen auch immer, passiert das auch in der Zahnarztpraxis. Ich habe einen Mandanten, bei dem ist es leider in relativ jungen Jahren schon zweimal vorgekommen.
Zweimal?
Einmal zwei Tote in der Praxis schon während der Behandlung. In meinen Augen aber, um das gleich dazu zu sagen, jetzt nichts, was auf seine Behandlung zurückzuführen war oder weil in der Praxis irgendwie was ansonsten nicht gestimmt hat. Also es war jetzt nicht hier irgendwie ein schädigendes Ereignis in der Praxis. Aber trotzdem kann so eine Situation dich extrem in die Bredouille bringen. Also gerade ein Zahnarzt. Zahnarzt ist kein Arzt, aber trotzdem natürlich medizinisch ausgebildete Person. Und gerade bei dem zweiten Fall, beim ersten Fall ist das so als schicksalhaftes Ereignis hingenommen worden von allen Beteiligten.
Weiß man, was geschehen ist? Weißt du das?
Ich meine, dass in beiden Fällen es Herzinfarkte gewesen sind.
Okay.
Wenn du so einen Hinterwandinfarkt hast, dann kann das innerhalb von Sekunden gehen. Im zweiten Fall war es aber so, dass es hier einen Ehemann gab, dem das keine Ruhe gelassen hat und der da sehr, sehr vehement gegen die Praxis geschossen hat. In erster Linie, und das ist dann für uns eine sehr schwierige Situation in der Kanzlei, über Social Media, also wo dann so Sätze fielen wie meine Frau wurde in der Praxis umgebracht, ja, wo du auf der einen Seite nicht möchtest, dass das so stehen bleibt und auf der anderen Seite, der hat gerade seine Frau verloren, dem jetzt nicht ein anwaltliches Abmahnungsschreiben schicken willst, nach dem Motto, sag das nochmal und wir verklagen dich, ne? Da muss man wirklich aufpassen. Aber der schoss und schoss und schoss und schaltete selber Anwälte ein und natürlich auch die Staatsanwaltschaft, die dann immer ermittelt in solch einem Fall, ob da, weil das ist dann der Vorwurf, der dann im Raum steht, eventuell eine fahrlässige Tötung in Betracht kommt. Und zwar eine fahrlässige Tötung, weil der hatte ja jetzt nichts falsch gemacht, das Anästhetikum falsch gespritzt oder was auch immer, sondern da ging es um fahrlässige Tötung durch Unterlassen, weil man eventuell Rettungsmaßnahmen falsch oder zu spät eingeleitet hat. So, das war hier der Vorwurf. Im Strafverfahren ist das alles glimpflich ausgegangen, weil da muss die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass wenn man anders gehandelt hätte, das Leben gerettet hätte werden können. Und das ist eine Beweiskette, die du eigentlich nicht mit der nötigen Wahrscheinlichkeit für eine strafrechtliche Verurteilung hinbekommst. Und es schloss sich dann ein Zivilverfahren an. Und da ging es um die Frage Schadensersatz und Schmerzensgeld. Ne? Also der Witwer, der sagte, also ich bin dadurch traumatisiert. Ich also selber habe einen Schaden erlitten. Die Frau, man kann auch für Verstorbene Schmerzensgeld, wenn die eine lange Leidensphase gehabt haben durch irgendwie so einen Umstand, dann geht dieser Schmerzensgeldanspruch, ist ja vererbbar, auf die Erben dann über. Aber hier war das also eine Sache von einer Minute oder so oder anderthalb Minuten. Dafür gibt es kein Schmerzensgeld im deutschen Rechtssystem. Und dann aber Haushaltsführungsschaden, also Erwerbsschadensausfall, weil die Frau natürlich noch viele Jahre da gearbeitet hätte und so weiter. Und da habe ich selber falsch gelegen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich nämlich gesagt habe, Mensch, die haben eigentlich alles getan, was man tun kann, konnte. Die haben festgestellt, die Patientin ist schockig, die hat irgendwie was, die haben die sofort in die stabile Seitenlage gebracht, den in der Praxis vorhandenen Defi, was es längst nicht in jeder Praxis gibt, angeschlossen und der Defi hat gesagt, noch keine Herzdruckmassage.
Das war so ein automatischer Defi-Fixer, der sagte, was du machen sollst, oder nicht?
Genau. Und der sagte also noch nichts tun. Ne? Nach dem Motto, Puls ist da, nicht mit der Herzdruckmassage anfangen. Und der Rettungsdienst war 2,5 Minuten nach dem Ereignis schon vor Ort, weil die ganze
Zeit... 2,5 Minuten?
Die Feuerwehr sozusagen war 300 Meter weiter. Ja? Die haben also sofort angerufen. Es ging alles unheimlich schnell. Ne? Und trotzdem konnte man der Frau nicht helfen. Und ich hatte Verständnis für den Witwer und ich wollte aber auch nicht, also meine Überzeugung war, wenn ich da nichts falsch gemacht habe, Wiedergutmachung zu leisten, nur sozusagen, um dem anderen ein besseres Gefühl zu nehmen oder zu sagen, ja, ist ja auch vielleicht meine Schuld gewesen, schien mir falsch. Und ich habe gesagt, nee, das können wir so nicht akzeptieren. Mhm. Und dann geht das Ganze zu Gericht Und dann werden Gutachter eingeschaltet, die dann das bewerten müssen. Und dieser Gutachter, ich hadere da bis heute mit, der ist zu dem Ergebnis gekommen, dass man doch eben sofort mit der Herzdruckmassage beginnen hätte müssen, wie es eben halt allgemeiner Standard heute nach irgendwelchen Rettungsrichtlinien, was auch immer da ist. Ne? Wo ich also auch übrigens der Meinung war, einen Zahnarzt darfst du nicht so bewerten, wie du jetzt einen Rettungsmediziner bewerten würdest. Ne? Also ich finde,
der da hat ja nicht das Momentum, dass er jeden Tag hier
ja, so... Und auch nicht die Erfahrung und die Kenntnisse. Ne? Aber da sind die Anforderungen, also das ist eine Take-Home-Message, wenn wir ja auch sozusagen unseren Bildungsauftrag erfüllen wollen, dass jeder sich da regelmäßig fortbildet und schult, weil die Situation kann in der Praxis passieren. Und wenn ich da nicht sofort perfekt handle, dann habe ich hinterher ein großes Problem. Ja, und das kann ich vermeiden, indem ich mich da regelmäßig schule, das Personal auch in meiner Praxis schule, um da adäquat zu reagieren. Hier in dem Fall, wir hatten ein negatives Gutachten. Das wäre also für uns nicht gut ausgegangen. Wir mussten uns einigen und haben dann da auch einen fünfstelligen Betrag, also irgendwas, glaube ich, zwischen 15.000 und 20.000 Euro dann bezahlt. Das sind keine Riesensummen, aber in dem Fall ging es nicht anders.
Das ist ja letztendlich auch eine Verurteilung. Ne? Also ich habe solche Fälle auch gehört in meiner Arbeit. Ich bin ja Geschäftsführer und mittlerweile auch Mitinhaber von Ustomed. Ich habe früher Zahnarztpraxen eingerichtet und da ging es immer um das Thema Notfallkoffer. Ja. Den hatten wir damals auch mit im Programm. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber damals hatten wir das. Und dann war man, ja, brauche ich das? Und dann hieß es halt so, du musst halt sicherstellen, dass du auch als Zahnarzt das Leben von einem Patienten, das in Gefahr ist, erhältst, bis der Notarzt dann letztendlich da ist. Und wenn du vor Gericht stehst und der Richter dann fragt, hier, was hast du denn getan, um das Leben zu halten? Und du sagst so, ja, konnte ja nichts machen, ne? War alles so schwierig. Dann musst du haarklein da legen. Guck mal, ich hatte dahin den Notfallkoffer. Gabi ist direkt losgerannt hier. Wir haben gleich angerufen. Wir haben hier Beatmungsbeutel, alles gemacht. Wir haben alles richtig getan.
Ja. Ja. Sonst hast du ein Problem, ne? By the way, an der Stelle noch, das ist juristisch jetzt vielleicht ganz, ganz spannend. Jeder zahnärztliche Heileingriff ist ja erstmal eine Körperverletzung, ne? Also jede Spritze, jedes Zahnziehen ist eine Körperverletzung. Erfüllt den Tatbestand, den Straftatbestand einer Körperverletzung.
Ach was.
Und die ist nur deshalb nicht strafbar, weil der Patient in diese Körperverletzung einwilligt. Weil der sagt, ja, okay, zieh mir ruhig den Zahn, bin ich einverstanden mit. Und deswegen ist das nicht strafbar. Wenn du dem Patienten jetzt aber Zähne ziehst, obwohl er das gar nicht will, ja, also du machst jetzt das mit dem Dämmerschlaf, was wir vorhin besprochen haben, und denkst so, ach Mensch, guck mal, der Zahn sieht auch nicht gut aus. Jetzt sind wir eh dabei, den hole ich gleich mit raus. Ach. Patient kommt aus dem Dämmerschlaf und stellt fest, er hat also zwei Zähne weniger. Das ist ziemlich glasklar dann eine Körperverletzung, weil da hat er vorher nicht zugestimmt und dann bist du dran. Ne?
Jetzt warte mal, wie ist es denn, wenn der Patient zugestimmt hat, weil der Arzt weiß gemacht hat, yo, der komplette Oberkiefer muss raus, da muss komplett was Neues rein. Und dann stellt sich später raus, das wäre medizinisch aber gar nicht notwendig gewesen und doch hat er zugestimmt. Also als Betrugsfall.
Die Zustimmung ist nur dann wirksam, wenn sie in Kenntnis aller Umstände, und zwar aller zutreffenden Umstände, dann abgegeben wird. Und gerade weil du das sagst, ich hatte einen Mandanten, der stand total auf Totalprothesen. Mhm. Er war ein totaler Prothesenpapst sozusagen und der war der Meinung, dass er die Bisslage, den Biss, am besten in der Totalprothese im Griff hat. Mhm. Und, der machte also dann mit Fernröntgenaufnahmen sehr genaue Bissflügelaufnahmen machte dann Totalprothesen. Führte aber dazu, dass der immer sehr, sehr viele Zähne zog. Ja? Und da muss man sicherlich, der hat nie ein Strafverfahren gehabt, aber man muss da sehr genau aufpassen, ob man es nicht übertreibt. Und wenn hinterher ein Gutachter zu dem Ergebnis kommt, statt der Totalprothese wäre auch eine normale Brückenversorgung oder Implantatversorgung oder in Frage gekommen. Mhm. Und du hast es dem Patienten nicht gesagt, weil du jetzt nun mal so gut in Totalprothesen bist und das so dein Faible ist und du da so richtig Spaß dran hast, dann bist du auch dran, ne?
Oh, ist ja krass. Also ich habe da von einem Fall aus Hamburg im Hinterkopf, wo mehreren Patienten dort die Zähne auch gezogen wurden aus so einer Situation. Und der Arzt musste dann die Praxis in Hamburg zumachen und hat dann in Süddeutschland hier wieder aufgemacht. Wie ist das mit der Approbation? Angenommen, der hätte die in Hamburg verloren, kann er dann in Süddeutschland eine Praxis aufmachen?
Nein, also die Approbation, die verlierst du dann in ganz Deutschland, ja, also das muss dann so gewesen sein, dass er die Praxis zugemacht hat, weil er da seinen Ruf ruiniert hatte und so weiter, in Hamburg kein Bein mehr am Boden gekriegt hat, aber seine Approbation irgendwie noch behalten hat. So, nur deswegen konnte er dann in Süddeutschland. Oder was auch geht, dass wenn du ein paar Jahre weg vom Fenster bist und sagst jetzt, ich habe mich also so gebessert und Reue zeigst und so weiter und dir nichts hast zu Schulden kommen lassen, dass du deine Approbation auch irgendwann wiederbekommst.
Kann man die wieder beantragen dann?
Ja, kann man auch beantragen, dass man so nach dem Motto, jetzt habe ich 5 Jahre mich zurückgezogen und jetzt hätte ich sie gerne aber wieder. Gerade in so einem Fall, wo du jetzt vielleicht nicht, also wenn das jetzt hunderte von Zähnen waren, klar, aber wenn das jetzt ein paar Mal passiert ist und dann grenzwertig vielleicht war, nach dem Motto, kann man so oder so sehen, dann ist die Chance ganz gut, dass du nochmal wieder drankommst.
Wow, also ja, spannende Thematik. Betrug finde ich generell ein spannendes Thema. Da könnte ich mir vorstellen, dass du da auch den einen oder anderen Fall vorliegen hattest, oder?
In allen Facetten, also Vermögensdelikte sind so das häufigste. Klar, das andere ist spektakuläre Anstiftung zum Mord und diese Approbationsgeschichten und so weiter, aber die Geldthemen, die sind eigentlich viel, viel häufiger. Wir hatten es schon mal so ein bisschen beim Thema Korruption, ne, dass wir da auch das Thema Betrug geschnitten haben.
Genau, das war, wo das Labor, das war in der letzten Folge, Sonderfolge 3, wo das Labor dem Behandler da 20.000 Euro überwiesen hat, jedes Jahr als Cashback. Ja. Und der dann feststellen musste, oh, das ist ja verboten. Das ist ja.
Ja, also ich glaube, er hat es bis heute nicht eingesehen, aber naja, auf jeden Fall Betrug, damit haben wir relativ häufig zu tun. Das fällt bei Abrechnungsungereimtheiten dann auf. Dann gibt es irgendeine pfiffige AOK-Mitarbeiterin, die stellt da irgendwie fest, der rechnet irgendwie viel, viel mehr ab als andere. Woran kann das liegen? Und in einem Fall war es dann zum Beispiel so, dass die AOK-Mitarbeiterin dann die Versicherungsdaten gecheckt hat und festgestellt hat, dass da auch immer wieder Zahnersatz bei Toten eingesetzt wurde.
Zahnersatz bei Toten?
Der
hat was abgerechnet und die AOK.
Und der Patient war schon tot und die hatten das dann Gott sei Dank auch in ihrer Akte entsprechend vermerkt. Ein Totenschein da, das ist also anscheinend nicht automatisch, dass man da irgendwie aus dem System fliegt und da wurden Leistungen auf tote Patienten abgerechnet.
Aber wie ist das möglich? Weil wenn jemand stirbt, dann wird auch der Krankenkasse gemeldet, den gibt es nicht mehr. Und wenn der das einreicht, wie kann das denn...
Ja, ob er die Karte immer noch hatte oder weil das bei älteren Patienten war und die sozusagen bei ihm hinterlegt hatten oder er sich so Ersatzkarten bestellt hat, das gibt es auch, dass man sagt, also Patient hat die Karte vergessen gehabt und so, schickt mir da nochmal eine andere und das darüber dann abrechnet und da hatte der jetzt gleich mehrere Treffer. Das war angeblich ein EDV-Problem. Ne? Also sozusagen, das ist dem falschen Patienten aus Versehen zugeordnet worden und ausgerechnet dann welchen, die dann schon nicht mehr da waren. Anderer schöner Fall ist gewesen, da hat einer einfach sehr viel telefoniert anscheinend und zwar Konsile. Da ging es um das Thema Konsile. Konsile ist, wenn der MKG-Chirurg, der Kieferorthopäde, der kriegt eine Überweisung. Genau. Nach dem Motto, zieh mal hier die Achter. Und wenn ich dann Rückfragen habe beim Überweisenden, dann rufe ich da an und sage, hör mal zu, hast du dir die Nervlage dies und das angeguckt und was hast du später vor? Und dann bespricht man mit dem Kollegen den Fall und dann kann ich für dieses kollegiale Fachgespräch hinterher auch was abrechnen.
Ach, da gibt es eine Abrechnung.
Da gibt es eine eigene Abrechnungsposition.
Für diesen Vorgang des Rückfragegesprächs.
Okay? Ja, des kollegialen Fachgespräches. Ne? Und da das also auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist, ist das auch gar nicht so schlecht vergütet. Und dieser eine MKG-Chirurg, der machte die Hälfte aller Konsile in Gens-Westfalen-Lippe. Und allen Praxen, die Überweisungen bekamen, machte der alleine. Also der muss 24/7 telefoniert haben.
Ich will gerade mal recherchieren, wie viel Einwohner Westfalen-Lippe hat. So einfach mal
so. Ja, also das um Tausende von Leistungen und viele. Ja, mit dem entsprechenden Volumen dann natürlich auch. Ja, und da stellte sich im Nachgang dann wohl raus, dass er den Leistungsinhalt da vielleicht ein bisschen falsch interpretiert hatte, im Sinne von, auch wenn Helferinnen dann Terminabsprachen vorgenommen haben mit der überweisenden Praxis oder so, dann wurde das alles als Konsil eingetragen. Häufig noch als ausführliches Konsil. Naja, und da hatten wir auch einen relativ schweren Stand.
So, jetzt warte mal. Also Westfalen-Lippe habe ich jetzt hier. Bevölkerung am 31.12.22. Kreisfrei steht Westfalen-Lippe hier. 8.350.365 Einwohner.
Ja.
So, das heißt, und er hatte die meisten Konsile
von allen Zahnärzten, nein, der hatte die Hälfte aller Konsile, die alle anderen Zahnärzte zusammen. Du musst dir vorstellen, in Westfalen-Lippe gibt es irgendwie, jetzt lass mich nicht lügen, 8.000 Zahnärzte machen zusammen 20.000 Konsile
und er, hatte 10.
und er machte 10.000 davon.
Geil, ne? Großartig. Muss man diese Konsile selber machen? Vielleicht hat er irgendwie ein Callcenter.
Ja. Also er hat das rausgesteuert. So verstanden, dass auch wenn Helferinnen irgendwo angerufen haben, dass das auch ein Konsil war und so. Also wir haben es versucht zu erklären, aber es war schwer. Ne? und dann geht es auch natürlich teilweise um Millionenbeträge. Da geht es dann um das Thema, wenn Zahnärzte so Budgetbetrug betreiben. Früher war das doch so, dann kriegte man, also für einen angestellten Zahnarzt gab es kein Budget, sondern nur für Kollegen, mit denen man zusammen eine Gemeinschaftspraxis hatte, dann hatte jeder Partner in der Gemeinschaftspraxis ein Budget, aber der angestellte Zahnarzt kriegte kein Budget.
Also Budget, um Sachen anzuschaffen oder?
Ja, nee, Budget, Abrechnungsbudget. Also im GKV-System kann ich ja nicht so viel abrechnen, wie ich will, sondern ich habe ja pro Patient irgendwie bestimmtes Budget, das ich gegenüber der AOK oder was auch immer, BKK, dann abrechnen darf.
Und angestellte Zahnärzte haben das nicht?
Die Angestellten, früher war das so. Also vor 2004, ja?
Ja, aber wie wurden das denn abgerechnet?
Das wurde über das Budget des Inhabers mit abgerechnet. Und wenn die jetzt aber 2000 Scheine gemacht haben pro Quartal, dann hatten die immer das Problem, dass sie hinterher kein Budget mehr hatten. Und dann fuhren die Zahnärzte alle die letzten 2 Wochen im Quartal irgendwie in Urlaub, weil die wussten, ab jetzt wird jede Leistung, die wir abrechnen, gar nicht mehr bezahlt. Oder die suchten sich in der DZW unter Chiffre, das waren die sogenannten Karibik-Zahnärzte, dann Partner, suche Kollegen, erscheinen nicht erwünscht.
Ach so, haben sie es auch schon reingeschrieben.
Genau so. Und die meldeten dann diese Kollegen an, um noch ein weiteres Budget zu kriegen. Den ältesten Zahnarzt, den ich mal wieder reaktiviert habe, also nicht aus Budgetgründen, ich habe das natürlich gemacht, weil mein Mandant mir gesagt hat, dass der da jetzt auch zukünftig in der Praxis richtig schaffen wird, war 82. und diese Geschichten, wenn ich mir also Budgets besorge für Angestellte, für Partner, die aber eigentlich Angestellte sind oder heute umgekehrt, ich tue so, das kommt auch immer wieder vor, das Scheinselbstständige, das seien Partner in Wahrheit, aber sind das alles meine Angestellten, weil ich sage denen, wann die kommen sollen, wann die gehen und wie viel die verdienen und die haben kein wirtschaftliches Risiko und dann sind die Angestellte, dann täusche ich über den Status, dann kriege ich eigentlich für die auch kein Budget, weil ich die jetzt falsch angemeldet habe. Und wenn das in einem größeren Verbund passiert, dann habe ich schnell 7-stellige Beträge, die da über die Jahre auflaufen, die dann rückwirkend regressiert werden, wenn die KZV'en dann merken, oh, der hat irgendwie, hat er da ein paar gemeldet, die gar nicht so da sind oder irgendwie nicht richtig gemeldet sind.
Ja, in so einem Fall, wenn du sagst, es geht um solche großen Beträge, wie fällt da das strafrechtlich aus, wenn sowas rauskommt?
Ja, also das Strafrecht ist da nicht immer so das ganz Entscheidende, weil häufig schon über die Frage erstmal gestritten werden darf, ist denn da wirklich ein Schaden entstanden? Weil die Patienten sind ja wirklich behandelt worden. Ne? Also ist jetzt, da gilt dann zwar ein formalistischer, eine formalistische Schadensbetrachtung nach dem Motto, aber bezahlt werden hätte es nicht müssen, weil es ist eben halt nicht vorher genehmigt gewesen. Aber trotzdem haben die Patienten die Behandlung erhalten, die dann auch abgerechnet wurde.
Okay, so. Das mildert das halt so ein bisschen.
Das mindert so ein bisschen, ne, von der Gewichtigkeit. Aber klar, wenn wir über siebenstellige Beträge reden, dann reden wir auch in der Regel immer über Haftstrafen, die nicht mehr mit einer Bewährung, ne?
Das sind dann schon richtige Haftstrafen.
Ab 1 Million kriegst du eigentlich in der Regel keine Bewährungsstrafe mehr. Da musst du ins Gefängnis. Ne?
Aber 1 Million im über.
Ja, aber mach mal 3 Jahre. Das geht ja dann immer rückwirkend. Und lass 2 Angestellte oder 2 laufen, die aber eigentlich gar nicht da waren. Ja? Dann bist du ruckzuck da in so einem 7-stelligen Bereich. Das geht gar nicht. Und wir haben größere Konstrukte, da sind dann 10, 20 Praxen dran angegliedert und in jeder Praxis läuft irgendwie Mist. Mhm. Dann bist du auch noch bei höheren Beträgen. Ne?
Wie ist es mit den Mitarbeitern? Also, dass der Doc dann rangekriegt wird, ist klar. Was ist zum Beispiel mit den Abrechnungsdamen? Weil die, wenn du sowas machst, das ist ja fast. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es möglich ist, dass die Mitarbeiter das nicht mitkriegen, weil das sind ja, die Damen machen da ja letztendlich die Abrechnung. Kann man das verschleiern oder?
Ja, also die Damen, die jetzt über den Status und so, über die mache ich mir weniger Sorgen. Weißt du, wo ich das häufig erlebe, dass mich angestellte Zahnärztinnen anrufen und sagen, ich habe hier folgende Vorgabe, ich soll bei jedem Patienten behandeln. Ob das jetzt sinnvoll ist oder ob das tatsächlich irgendwie alles so notwendig ist, ist ganz egal, sondern wir sollen das so aufschreiben.
Mhm.
Und da sage ich immer, okay, in dem Moment, wo ihr es macht und einfach sagt, das hat mir mein Chef so vorgegeben, dann seid ihr mit dran, ne? Dann seid ihr Mittäter. Ihr müsst in solchen Fällen, wo ihr sagt, das können wir nicht akzeptieren, das ist deckt sich nicht mit unserer medizinischen Überzeugung, müsst ihr es ablehnen. Dann müsst ihr sagen, okay, nee, tut mir leid, den Weg gehe ich nicht mit, auch auf die Gefahr hin, dass man dann rausfliegt. Wer da sagt, okay, sorry, ich habe da sozusagen nur meinen Befehl empfangen und ausgeführt, der ist trotzdem mit dran.
Oh, ganz, ganz schwierige, psychologisch auch sehr schwierige Situation. Also möchte ich nicht in die Situation kommen, sage ich ganz ehrlich, sehr unangenehm.
Gibt's immer wieder, ja.
Ja, Betrug. Du hast vorhin gesagt, dass das meist so die Fälle, die eher so aus dem Strafrecht kommen oder die jetzt nichts mit Geld zu tun haben, dass das so die spektakulären sind. Hast du nochmal hier zum Abschluss so einen richtig spektakulären Sonderfall aus dem Strafrecht?
Ja, also spektakulär. Ich würde sagen, es ist so mit mein schönster Fall. Gut in Erinnerung geblieben. Hier war es ein Zahnarzt, der mich anrief und mich fragte, ob ich auch Strafrecht machen würde. Und ich habe gesagt, ja, es kommt drauf an, worum geht's denn? Und er eierte dann ein bisschen rum, weil es ging angeblich um einen Freund, für den er fragte und so.
Immer so, ne?
Ja, und irgendwann sagt er, ah, wissen Sie was, Herr Papendorf, also eigentlich geht es gar nicht um Freund und geht auch nicht um mich, es geht um meine Frau. Meine Frau hat eine Strafanzeige und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Und was da genau passiert ist, das soll sie Ihnen mal bitte selber erzählen. So. Und daraufhin kriegte ich von der Zahnarztfrau auf 3 Seiten so rosanem, duftendem Briefpapier.
Unser duftendes Briefpapier.
Ja, das war.
Ernsthaft jetzt?
Ja, wirklich. Das war so getöntes Papier und hatte auch noch so eine Duftnote, so Rosenduft. Und dann stand da in blitzsauberer Handschrift eben die Geschichte, ihre Geschichte dieser Ereignisse. Und es trägt sich, die ganze Geschichte spielt auf Sylt, in Kampen, klar.
Ah, schön.
Und die beiden Herrschaften waren zusammen in einem netten Lokal, Roten Cliff, und haben da ein nettes Abendessen genossen, wie sie schrieb, Flasche Rotwein genossen. Hm. Im Anschluss sei man nach Hause gegangen und da hätte man so auf der Couch noch einen Film geguckt und eine Flasche Rotwein genossen. Und dann hätte sie irgendwann nochmal gedacht, jetzt bräuchte sie Zigaretten und ist losgegangen, um Zigaretten holen zu können. Und dann da an dem Zigarettenautomat hätte sie einen jungen Mann in ein Gespräch verwickelt und hätte ihr also ein Gin Tonic angeboten, aufgedrängt. Sie hätte das vehement natürlich abgelehnt, aber irgendwann also hätte sie sich nicht mehr erwehren können und hätte also dann auf einen Gin Tonic eingewilligt.
Es war ein Valentinstag übrigens.
Ja, ja, das ist auch wieder eine Valentinsgeschichte. Ach ja, richtig. fällt mir das jetzt auf. Und dann sei man irgendwie, also sei es dazu gekommen, dass er sie auch nach Hause eingeladen habe und ach, es hätte auf mich gelegen und dann hätte sie da noch einen Gin Tonic getrunken. Und also das könnte sie mir aber versprechen. Sie sei morgens eben dann um 6, 7 Uhr da aufgewacht, völlig geschockt, vollständig bekleidet auf der Couch.
Nichts passiert, dann ist ja alles zu wild.
Eingenickert kurz und dann hätte sie sich auf den Heimweg gemacht und wie das für eine treusorgende Ehefrau dann sich gehört, wenn sie mal ein bisschen länger Zigaretten holen ist, hätte sie unterwegs Brötchen mitbringen
sollen. Sehr
sie
gut.
Sie ist dann in eine Bäckerei gegangen und dann sei ihr diese Bäckerei-Fachverkäuferin völlig frech und unverschämt gekommen und hätte sie also ganz falsch angesprochen.
Wie war das dieser Körperverletzung? Die Bäckerei,
ja, das war jetzt dann, weil dann sei es zum Gerangel gekommen und sie könnte sich's nicht erklären, irgendwie sei diese Bäckerei-Fachverkäuferin dann in den Zeitschriftenständer geflogen. Ne?
Ach du liebe Zeit.
Und dann sei die Polizei gekommen und dann sei sie also unerklärlicherweise da festgenommen worden und in eine Zelle gesteckt worden. Es sei also ganz furchtbar traumatisierend gewesen und schlimmes Ereignis für sie. Ihr Mann hatte das zu dem Zeitpunkt morgens, 9 Uhr war das, auch noch gar nicht mitbekommen, dass sie nicht wiedergekommen war vom Zigarettenholen. Also der hat sich, hat anscheinend guten Schlaf gehabt und hat sich nochmal umgedreht. So, und jetzt der Sachverhalt. So, die arme Frau. Und jetzt lasse ich mir die Ermittlungsakte kommen und da liest es sich dann irgendwie anders. Ne? Also da ist morgens um 7 kommt eine stark alkoholisierte, pöbelnde Frau in die Bäckerei, beschimpft alle Anwesenden, sowohl Personal als auch andere Kunden. Nachdem sie des Ladens verwiesen wird, fängt sie an zu randalieren und schmeißt also die Bäckerei-Fachverkäuferin da in den Zeitschriftenständer. Ach. Die Polizei kommt zum Tatort, auch da wird weiter randaliert und beleidigt und geschrien. Sie wird einkassiert und in die Ausnüchterungszelle gebracht und wird auch also untersucht, Blutalkoholkonzentration. Und das war jetzt für mich als Strafrechtler schön. Sie hatte 2,5 Promille.
Ah, da sind sie wieder die 2,5.
Die 2,5 oder es waren auch vielleicht 2,4 oder 2,6, aber was in dem Bereich, was es für mich strafrechtlich relativ leicht gemacht hat, jetzt sind wir in dem Bereich so einer fast Unzurechnungsfähigkeit, ne? Wo man sagen kann, also wer so schwer betrunken ist und die hatte ja jetzt richtige Ausfallerscheinungen. Und es kam noch besser, was es noch unterstrichen hat, wie betrunken sie war, war die weitere Feststellung dann in der Ermittlungsakte. Sie ist in der Ausnüchterungszelle dann auch ausfällig geworden, hat randaliert und es gipfelte daran, dass sie sich entkleidet hat, eingekotet hat und den Kot in der Zelle verschmiert hat.
Nein, die hat sich ausgezogen, hat einen rausgelassen und dann in der Zelle.
Und jetzt war mir vollkommen klar, dass sie strafrechtlich nichts zu befürchten hat und ich unterliege der Schweigepflicht, deswegen hat der Mann das, glaube ich, auch so im Detail dann nie erfahren.
Bis heute?
Ich hoffe mal, dass er nicht ausgerechnet diesen...
Und wir wissen ja auch nicht, um wen es geht, ne?
So, genau. Also ich meine, könnte ja mehrere Geschichten darauf gegeben haben. Wahrheit und Wirklichkeit. Da passt es eigentlich gut zu deinen Geschichten. Ne? Wahr oder gelogen?
Ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ob die Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, wahr oder gelogen ist, hätte ich gesagt, gestunken und erlogen. Das hast du aus Lindenstraße oder hier.
Nein.
Wahre Geschichte. Ja, wie ich darin Barbara Salisch oder so.
Werde ich nie vergessen, wie dieses rosa Blütenpapier kriegte ich mit dieser Zelle überhaupt nicht überein in meinem Kopf.
Unfassbar. Hast du die mal persönlich getroffen? Oder
Ja.
Und wie war die so vor Ort, ganz normaler Mensch? Und dann?
Ja, ach, ein bisschen durch schon, aber noch im Rahmen, würde ich sagen. Also,
okay, müssen wir nicht tiefer reingehen.
Ja.
Wahr oder gelogen, Machen wir gleich, mein Lieber. Also erstmal Dankeschön für deine Expertise hier. Also ich würde gerne in Zukunft nochmal wieder mit dir hier was recorden. Du hast ja die spannendsten Sachen. Wenn dir wieder drei gute Dinge einfallen, dann lass uns hier wieder durchstarten. Hammer.
Ja, ich notiere mir die mal demnächst.
Sehr gern, sehr gern. Auch wenn du von anderen was hörst, was geil ist, sag Bescheid. Also immer ran damit. Das macht unfassbar Spaß. Jetzt nochmal eine kurze Frage an dich. Wir haben die ja schon mal vor einem Jahr gestellt. Ich will sie heute nochmal stellen. Wie ist bei dir, Kuschelrock oder Heavy Metal?
Heavy Metal.
Heavy Metal, ganz klar. Und wir haben die Queens und Sons of Dynasty Playlist. Gab es die schon, als wir zuletzt aufgenommen haben? Da war sie gerade neu, glaube ich.
Da war sie ganz neu. Genau.
Mittlerweile gibt es ja Deutsch schon.
Rap. Apache.
Stimmt, du hast Apache draufgepackt.
Hatte Roller von Apache, ja.
Ja, geil. Roller hatten wir, ne? Ja. Habe ich seitdem hart abgefeiert, das Ding.
Ja.
Was packen wir heute drauf?
Boah, jetzt muss ich zurückgehen in meine Jugend. New Model Army, 51st State of America.
Oh, sehr geil. Den haben 51st State of America ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Super cooler Song, zeitloser Song, höre ich bis heute noch gerne.
Ja.
Passt richtig gut da rein.
50 cool.
State, New Model Army. New Model Army war auch so ein One-Hit-Wonder, ne? Oder hast du noch mal was anderes von?
Ja, also ich habe die ganze CD oder war es Platte, ich glaube CD, damals gehabt. Und da waren schon noch, glaube ich, zwei, drei gute Lieder sonst noch drauf, aber die kannte auch kein Mensch und viel mehr war da auch nicht. Das stimmt, ja.
Ach, großartig. Dann lass uns über den letzten Teil hier einmal sprechen. Den Fall im Dämmerschlaf, mit dem Missbrauch im Dämmerschlaf. Ich habe dich gefragt, ob der wahr oder gelogen ist. Du sagst, das kommt leider viel zu häufig vor. Deswegen kannst du dir sehr gut vorstellen, dass das so passiert ist. Ist das Ganze wahr oder ist das gelogen? Und dieser Fall ist zu 100% wahr.
Ja, Gott sei Dank.
Das dort dargestellt habe. Ich habe es recherchiert. Zum einen, weil das wirklich eine Praxis ist, die mit Ustomed gearbeitet hat. Da habe ich ein paar Sachen gehört. Das, was ich hier in der Folge präsentiert habe, waren aber keine Insider-Informationen. Das waren alles wahre Informationen, die ich aus verschiedenen Zeitungsartikeln und so weiter mir recherchiert habe. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr auch Kontaktdaten von Björn. Der hat jetzt ja bewiesen, dass er da schon einige Leute in spektakulären Situationen helfen konnte. Wenn ihr also auch mal einen Fall habt, wo ihr zu Unrecht beschuldigt worden seid, wendet euch an KWM Law hier, die Kanzlei, in der, da bist du Partner, glaube ich. Ist ein Mitinhaber von so einer Kanzlei.
Ja, oder? Genau. Wir sind insgesamt 24, beziehungsweise werden dieses Jahr noch 26 Anwälte und sind 6 Partner, machen das bundesweit und von der Wiege bis zur Bahre, von der Niederlassung bis zur Abgabe.
Ist alles mit drin, ne? Und ihr habt, glaube ich, auch verschiedene Standorte. Münster, Berlin ist, glaube ich, noch ein
Ort, ne? Oder? Eine Kollegin in Stuttgart, ein Kollege in Leipzig. Also wir machen es nationwide.
Ja, sehr, 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 sehr schön. Meine Lieben, ich möchte noch auf etwas hinweisen. Neben der Faszination an True Crime möchten wir mit dieser Podcast-Reihe Crime of Dentistry sensibilisieren, was in so einer Zahnarztpraxis alles passieren kann. Es geht nicht darum, zu inspirieren oder euch Tipps zu geben, wie ihr hier irgendwelche Verbrechen begehen könnt. Es soll vielmehr informieren und auch abschrecken. Oder falls ihr eine Praxis eröffnet oder in eine Praxis einsteigt und euch kommt da was fischig vor, dann habt ihr vielleicht schon mal gehört, was da sein kann und wie ihr euch dann auch verhalten könnt. Also ihr Lieben, kommt gut nach Hause, ins Bett, aus der Badewanne, egal wo ihr jetzt seid. Und denkt daran, Crimes of Dentistry, das lohnt sich nicht. Lass die Finger davon.
Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuch mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ustomed Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ustomed.